Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns Gottes Wort aus Johannes 13, ab Vers 31. Johannes 13, ab Vers 31. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst, und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich bete nochmal. Vater, wir danken dir für dein Wort, das hier zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu erfüllst mit deiner Liebe. Amen. Die Stimmung, wenn Jesus diese Worte sagt, ist viel gedrückter als jetzt hier in unserem Gottesdienst. Und da müssen wir ein bisschen die Fröhlichkeit dämpfen und uns versuchen, hier hineinzuversetzen. Wenn es heißt, als er nun hinausgegangen war, ist Judas, der Verräter, hinausgegangen. Er hat die letzte Feier von Jesus mit seinen Freunden verlassen und ist in die Nacht hinausgegangen, um Jesus zu verraten. Und Jesus bleibt jetzt alleine mit seinen 11, jetzt nur noch 11 Jüngern zurück und feiert ein letztes Mal mit ihnen ein Fest. Es ist sein letzter Abend. Die Stimmung von Jesus muss sehr betrübt gewesen sein. Er sagt es dann auch im Laufe des Abends: Meine Seele ist völlig zerstört durch das, was jetzt auf mich zukommt. Er nennt sie in Vers 33 Kinder. Das ist ganz selten. Im Johannesevangelium kommt es gar nicht vor, dieses Wort, außer an dieser Stelle. Es ist so familiär geworden. Es ist wirklich ein persönlicher Moment für Jesus. Und das merken auch die Apostel. Also zu dieser Stimmung gehört nicht nur, dass Jesus, der sonst wie ein Fels in der Brandung war, wirklich am Ende ist, sondern was dazu kommt, ist, dass das auf die Jünger abfärbt und die sich jetzt auch Sorgen machen und nicht wissen, wie sie das einordnen sollen, dass dieser Abend irgendwie so betrübt ist. Wenn es heißt, dass Judas hinausgegangen war, dann ist jetzt der Moment gekommen, den Jesus sonst als seine Stunde bezeichnet. Die Stunde geistert durch das ganze Johannesevangelium, als Jesus in Kapitel 2 Wasser zu Wein macht, da sagt er: warum soll ich hier ein Wunder tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und er meint damit die Stunde seines Todes. Das ist die Stunde, für die er in die Welt gekommen ist, um zu sterben. Da ist er jetzt angekommen, innerlich. Und immer wieder versuchen Menschen, Jesus zu verhaften, und dann gelingt es ihnen nicht, und die Notiz, die Randnotiz ist: denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber am Anfang von Kapitel 3 lesen wir dann in Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Es ist soweit für Jesus. Und Judas, der jetzt geht, setzt den Prozess in Gang, der zu dieser schrecklichen Stunde führt. Ich lese mal Vers 31 und 32. Als Judas nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Also jetzt bin ich verherrlicht, sagt Jesus. Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Was meint Jesus mit dieser Verherrlichung? Er meint damit seinen Tod am Kreuz, seine unmittelbar bevorstehende Kreuzigung. Angeblich, laut Johannesevangelium, ist Jesus am Kreuz am allerherrlichsten. Er redet hier in der Vergangenheitsform, er ist verherrlicht, weil das so sicher ist, dass diese Stunde kommt, dass sie innerlich schon praktisch in der Vergangenheit liegt. Also es ist in der Vergangenheitsform geschrieben, obwohl es noch in der Zukunft liegt. Und er sagt in Vers 32, er wird ihn sogleich verherrlichen. Das kommt sehr bald. Und wenn er sagt, Gott wird ihn verherrlichen, dann steckt da auch drin, dass Gott hinter dem Ganzen steht. Jesus liefert sich hier Gottes Heilsplan völlig aus. Am Kreuz verherrlicht sich Gott am allermeisten. Nicht in der Schöpfung zum Beispiel, am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, im Anfang war das Wort, also Jesus, bevor er als Mensch auf die Erde kam. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alle Dinge sind durch ihn geworden. Und ohne ihn ist nichts entstanden, was entstanden ist. Aber nicht in seiner Schöpfung ist Jesus Christus am herrlichsten. Nicht in den Zeichen und Wundern, die er getan hat. Nicht in dem Wasser, das er zu Wein verwandelt. Nicht in den Heilungen. Nicht in dem Brot, das er vermehrt. Nicht in dem Wandeln auf den Wellen. Nicht einmal in der Auferweckung des toten Lazarus ist Jesus am meisten verherrlicht, laut diesem Evangelium, sondern in seinem Sterben am Kreuz ist er am herrlichsten. Und das ist, wenn du christlich aufgewachsen bist, kannst du dir vielleicht vorstellen, was an der Kreuzigung irgendwie herrlich sein könnte. Aber wenn jemand heute einfach von sonst woher hier reingekommen ist, dann herzlich willkommen erstmal, aber dann kannst du heute besser verstehen, was in diesem Text eigentlich das Problem ist. Und die Leute damals, die ersten Hörer, die konnten auch verstehen, dass hier ein massiver Widerspruch zu sein scheint. Was ist denn an einer Kreuzigung bitte herrlich? Also am Kreuz hing Jesus als Verbrecher in einer Gesellschaft, wohlgemerkt, in der es wichtig ist, ob man ein Verbrecher ist oder nicht. Bei uns ist das in einer solchen Kultur, wie wir haben, ist es nicht so wild. Man kann fast jedes Verbrechen in Deutschland begehen, wenn man sich danach entschuldigt. Und vielleicht geht man dann theoretisch für kurze Zeit ins Gefängnis, aber vielleicht auch nicht. In Jesus' Umgebung, in seiner Zeit, war das ein unglaublicher Makel, wenn man als Verbrecher galt und keiner wollte mehr etwas mit dir zu tun haben und auch nicht mit deiner Familie oder sogar in manchen Umständen mit allen Menschen, die dir irgendwie nahestehen. Also er stirbt am Kreuz als Verbrecher und zwar ist das am Kreuz zu sterben ist ein Sklaventod. Das durfte man gar nicht machen mit normalen Menschen, mit einem römischen Bürger, den durfte man nicht kreuzigen. Nur Sklaven, die vielleicht aufständisch waren oder so etwas, konnte man kreuzigen. Was hat das mit Herrlichkeit zu tun? Es ist die reinste Schande. Das ist letzten Endes, was am Kreuz passiert, ist nicht nur eine körperliche Qual und eine richtige brutale Art, jemanden zu demütigen, sondern die Kreuzigung war auch so etwas wie Charaktermord. Das war ein Stempel. Und ein Beweis, bis heute ist es für Muslime zum Beispiel undenkbar, dass man den Messias irgendwie kreuzigen könnte. Oder dass der Sohn Gottes so etwas auf sich nehmen könnte. Die können das gar nicht trennen, weil die noch in einer ähnlichen Kultur leben wie Jesus damals. Es gab, also Niemand wollte mehr mit seiner Familie etwas zu tun haben, wenn der gekreuzigt worden war. Jesus' Nichten waren hoffentlich schon verheiratet, weil sonst wird das nicht mehr passieren. Da gab es kein Mitleid. Wir sind da vielleicht anders geprägt, aber die Leute haben jeden, der gekreuzigt wurde, verachtet dafür, egal wie sie vorher zu ihm standen. Also was geschieht am Kreuz? Was macht die Kreuzigung so herrlich? Und da bietet uns, wenn wir darüber nachdenken, bietet uns die Bibel da viel mehr als das, was augenscheinlich passiert. In der Welt, für die Welt, wurde einfach irgendein Galiläer, ein einfacher Handwerker, wie so viele andere auch, gekreuzigt. Aber im Kreuz sagt uns die Bibel, offenbart Gott sein Wesen. Erstens seine Gerechtigkeit. Er straft den Sünder mit unendlichem heiligen Zorn. Und das ist seine schreckliche Gerechtigkeit, die sich da offenbart. Schrecklich für uns, weil wir ungerecht sind. Und das Kreuz ist damit eine furchtbare Warnung an alle, an jeden von uns, dass Gott es mit seinem Zorn wirklich ernst meint. Aber zweitens offenbart das Kreuz vor allem Gottes Gnade. Gottes Gnade ist seine Hilfe für Menschen, die keine Hilfe verdient haben. Vielleicht kennt ihr den Effekt, wenn jemandem was Schlimmes passiert und jeder von uns weiß dann ganz genau, der ist selber schuld. Was weiß ich, der hat sich nicht angeschnallt oder irgendwie er hat sich nicht vorher darum gekümmert und jetzt hat er den Salat, hat er die Rechnung. Gottes Gnade ist seine Hilfe für Menschen, die keine Hilfe verdient haben. Und am Kreuz sehen wir diese Gnade, weil Jesus Christus als stellvertretendes Opfer für uns, die wir die ewige Hölle verdient haben, stirbt. Jesus trägt deine Schuld mit auf das Kreuz hinauf. Er nimmt deine Sünden und gibt dir seine makellose Gerechtigkeit. Er nimmt deinen Götzendienst, wir haben in den 10 Geboten gehört, das erste Gebot, das wir alle brechen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er nimmt deinen Götzendienst auf das Kreuz und gibt dir von dort aus gesehen gewissermaßen seine eigene Frömmigkeit und Hingabe an Gott. Er nimmt seine selbstlose Liebe und schenkt sie dir im Tausch für deinen Hass gegen Gott und die Menschen. Das ist Gottes Gnade am Kreuz, dass dieser große Tausch passiert. Dass wir nicht bekommen, was wir verdient hätten, sondern was Jesus verdient hätte. Und dass er nicht bekommt, was er verdient, sondern was wir verdienen. Das Kreuz zeigt drittens Gottes Barmherzigkeit. Das ist seine Hilfe für Menschen, die sich selbst nicht helfen können. Das ist nämlich unsere Lage. Wir sind selbst schuld und wir können uns gar nicht mehr selbst helfen oder selbst retten. Das ist seine Barmherzigkeit für alle Menschen, die sich selbst nicht helfen können. Das sind wir im Herzen, wenn wir ehrlich sind, sind wir das alle. Und viertens zeigt das Kreuz Gottes Weisheit. Er hat einen Weg gefunden, die Menschen zu retten, der so dumm aussieht, der so... Also diese Kreuzigung sieht so absurd aus, dass die Welt es nicht einmal mitbekommt. Keiner versteht, was am Kreuz passiert ist, wenn nicht Gott es ihm offenbart, wenn nicht Gott ihm diese Weisheit schenkt, das zu erkennen. Also er hat einen Weg gefunden, uns zu retten, der menschlich gesehen so dumm und skandalös ist, dass es den Weisen dieser Welt völlig entgangen ist. Jesus Tod am Kreuz zeigt uns, wie heilig und gerecht und lieb und mutig und stark und gnädig und barmherzig und selbstlos, also wie herrlich dieser Mensch, dieser eine einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus eigentlich war. Das war ein vollkommenes Opfer von einem vollkommenen Menschen. Und die Herrlichkeit von seinem Tod ist, dass er damit Gottes Charakter insgesamt offenbart, insbesondere seine Liebe. Seine Liebe, die uns rettet, die uns am Ende sogar verherrlichen wird. Johannes Calvin hat gesagt, das Kreuz ist wie ein majestätisches Theaterstück, das den Zuschauern, also uns allen und der ganzen Welt, die unermessliche Güte Gottes vor Augen malt. Das heißt, stellt es euch vor, so ein bisschen wie hier, also ein Theater ist ja auch zu Calvins Zeiten noch eher rund gebaut, sodass das Geschehen in der Mitte ist und jeder das sieht im Fokus. Und was wir da sehen, ist Gottes Liebe zu uns. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und deshalb, weil er dich so sehr geliebt hat, sagt er dir, und jetzt liebe du auch die anderen. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, Vers 34, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich persönlich vergesse die Liebe eigentlich, würde ich sagen, als erstes. Also es ist immer wieder so eine überführende Überraschung, wenn ich einen Bibeltext über die Liebe lese. Besonders so ein, wenn er die Liebe zum absoluten, völligen, kompromisslosen Mittelpunkt unseres Daseins macht. Also vielleicht ist es für dich auch so, dass du schon, als Jochen gesagt hat, heute geht es um Liebe, vielleicht hat da schon ein Schwert dein Herz durchbohrt und dir gezeigt, du hast es wieder vergessen. Die Liebe, sagt Jesus hier, ist unsere Hauptaufgabe. Also vielleicht fühlst du dich unbegabt, du hast vielleicht nicht irgendwie die Gabe, die du gerne hättest für den Gottesdienst oder wärst gerne ein toller Evangelist. Aber es ist alles egal, weil Liebe ist keine Gabe. Sie ist ein Auftrag für uns alle. Sie ist deine Hauptaufgabe. Die Aufgabe, wonach dich Jesus bewerten würde, wenn der heute hier wäre. Er würde nicht nur fragen, und seid ihr dem Glaubensbekenntnis treu gewesen? Wie war eure Liturgie als Gemeinde? Wie viel Theologie hast du verstanden? Das würde ihn wirklich auch interessieren. Aber als er nur noch einen Abend hatte und nur noch, wirklich nur noch die Zeit bis zum Ende vom Abendessen, da hat er gesagt, ich sage euch ein neues Gebot. Ich sage euch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt er auch, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an eurer Liebe. Die Liebe dürfen wir wirklich als Auftrag, als Mission, als göttliche Mission verstehen. Sie ist dafür da, dass auch du Menschen zu Jesus führst, auch wenn du nicht reden kannst. Oder was weiß ich, wenn du gar nichts könntest. Lieben kannst du immer noch. Also ich vermute, dass ihr viel begabter seid, als es jetzt klingt, jeder von euch. Aber selbst wenn du völlig unbegabt wärst, das ist nicht relevant an dieser Stelle, weil es bei der Liebe um dein Leben geht. Das heißt, wenn es dir wie mir geht, dass dich diese Verse eigentlich betrübt machen müssten über dich selbst, dann mach jetzt einen Neuanfang. Heilige dein Herz neu für diese Aufgabe. Das ist das Schöne an unserem christlichen Glauben. Jesus hat ja zu Petrus gesagt, wenn es 70 Mal am Tag nötig ist, dass du jemandem vergeben musst, dann mach das, dann ist das so. Und wenn ein Mensch schon 70 Mal am Tag vergeben soll, dann wird Gott uns noch unendlich viel mehr am Tag vergeben können. Das heißt, nimm das von Gott an als als x-te neue Chance und wenn es die tausendste ist, gebe dich dieser Liebe Gottes ganz neu hin. Wenn du die Liebe Gottes vergessen hast, hast du ja den Sinn unseres Daseins als Christ vergessen. Aber das macht nichts, weil es sowieso nie um dich ging. Also es ist nicht so, dass wir uns mit der Liebe, die wir jetzt in diesem Leben ausüben, irgendwie den Himmel verdienen, sondern wir wären schon im Himmel, aber Gott hat gesagt, ach, weißt du was, du hast dich jetzt bekehrt, aber ich werde dich jetzt trotzdem nicht in den Himmel entrücken, sondern dich da lassen, damit du in meinem Namen die Menschen liebst. Für ein paar Jahre und dann darfst du auch in den Himmel. Aber solange wir hier auf Erden sind, sollen wir lieben. Nicht damit wir in den Himmel kommen, sondern weil wir in den Himmel kommen. Und die Welt und dein Fleisch und der Teufel, die werden uns immer wieder Alternativen auftischen zu dieser Liebe, so dass wir sie schnell vergessen. Aber trotzdem sagt die Bibel unmissverständlich, immer und immer wieder, wie Gegenpropaganda, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Johannes schreibt in seinem Brief auch ganz viel über Liebe. 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Kannst du dir das vorstellen, für jemanden in dieser Gemeinde zu sterben? Das ist in unserem Kontext ist das unglaublich weit hergeholt, der Gedanke. Aber in anderen Ländern, auch heute, ist das sehr relevant. Da kann es sein, dass man sein Leben lässt, weil man eben nicht verrät, wo sich die Gemeinde trifft oder wer noch zur Gemeinde gehört. Und dann lassen Menschen ihr Leben für ihre Brüder. Oder Vers 18 von 1. Johannes 3. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in der Wahrheit. Das ist wieder für uns sehr viel näher als eine Verfolgungssituation. Vers 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Gott erkennen ist Johannes Sprache für eine Beziehung zu Gott haben. Wenn er sagt, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, heißt das, die natürliche Lebensform eines wiedergeborenen Menschen ist Liebe. Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Vollkommen ist in der Bibel oft ein Ausdruck für Reife. Mach nicht den Fehler wie ich, dass du Bibelwissen mit Reife gleichsetzt bei dir selbst. Also der Maßstab für Reife in diesem 1. Johannesbrief ist deine Liebe. Nicht das, was du gelernt oder irgendwie schon weißt oder so, sondern wie viel Liebe du in deinem Leben hast durch Gott. Vers 16 von 1. Johannes 4. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es ist auch so ein Maßstab für deine eigene Nähe zu Gott. Es kann sein, dass ich jetzt eher für Männer spreche als für Frauen. Mir fällt es schwer, richtig einzuschätzen, wie nah ich Gott bin. Also rein gefühlsmäßig kann ich mich da nicht auf viel verlassen. Entweder ich fühle mich Gott nah oder nicht, aber ich weiß manchmal nicht, wie ich mich fühle. Ich kann das nicht so gut einordnen manchmal. Und die Gefühle sind auch nicht der Maßstab dafür, laut diesem Text. Sondern ob ich Gott wirklich nah bin, erkenne ich daran, wie viel Liebe ich in meinem Herzen zu den Geschwistern im Glauben habe und zur Welt. Das ist zum Beispiel, ich erlebe viel Gemeindefrust in meinem Leben aktuell. Dann ist die Frage, wo ist eigentlich das wahre Symptom? Also ist es wirklich die Gemeinde, die für mich das Problem ist? Oder würde ich mehr Liebe auch zu einer frustrierenden Gemeinde haben, wenn ich Gott näher wäre? Also das sind die Gedanken, die dieser Vers 16 bei mir aufzwingt irgendwie. Also was ich dir zeigen will mit diesem ersten Johannesbrief ist, bitte Gott jetzt, ruhig auch jetzt, dir neu die Liebe Gottes ins Herz zu gießen. Lerne die Menschen in dieser Gemeinde neu als deine Brüder und Schwestern zu sehen und liebe sie so, wie Jesus dich geliebt hat. Als Anwendung will ich euch das Beispiel von Jesus zeigen. Jesus war ein Mann der Liebe. Und ich persönlich finde das, was wir gleich lesen werden, unglaublich motivierend. Und ich hoffe, weil mehr habe ich nicht für dich, ich hoffe, es steckt dich einfach an. In Johannes 13 stand ja, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Das Neue an diesem Gebot ist, also, und da gibt es dann so viele Kommentare, wie es gibt, gibt es Theorien, was ist das Neue? Aber ich bin mir sicher, das Neue an diesem Gebot der Liebe ist die Art der Liebe, die damit gemeint ist. Sie soll so sein wie Jesus' Liebe. Und seine Liebe in diesem Kapitel war selbstlos und aufopfernd und ein richtiges sich selbst hingeben, ein Dienen. Direkt bevor Jesus gesagt hat, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben, hat er seine Liebe gezeigt. Ich lese nochmal Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also, das, was jetzt kommt, ist, weil er sie liebt, weil er seine Liebe zeigt. Eine gute Übersetzung ist die NGÜ, die sagt sowas wie, er gab ihnen den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Und dann geht es weiter, Vers 4. Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Also er zieht jetzt sein Jackett aus oder was auch immer man heute anhätte als Vergleich und zieht die Kleidung eines Dieners an. Und denkt daran, das macht er bewusst, um seine Liebe zu zeigen oder zu beweisen. Vers 5. Danach goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Er macht jetzt das, was keiner machen wollte. Keiner wollte das freiwillig tun, es war die Sklavenaufgabe. Scheinbar war kein Sklave da, also hat es einfach keiner gemacht. Er wäscht ihre Füße. In einer Welt, in der es nur Sandalen gibt, keine Socken, alles ist voller Staub und Dreck und ist von der Straße und da ist Schweiß und Fußpilz. Es ist einfach, es sind 12 junge Männer. Stell dir vor, wie schmutzig die Füße sind und wie sie stinken. Wie eklig und abstoßend das ist. Aber er berührt sie. mit seinen bloßen Händen. So ist seine Liebe. So zeigt er seine Liebe, indem er dient. Vers 6. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist egal, was Jesus macht. Es ist immer skandalös für die Leute. Jetzt will er das machen, was vielleicht jemand wie Petrus toll finden müsste, Liebe. Und trotzdem, Petrus wehrt sich. Er versteht es nicht. Er weigert sich, hier geliebt zu werden. Vielleicht kennt ihr solche Menschen. Vers 12 bis 15. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus zeigt seine Liebe, indem er Diener wird. Und danach sagt er: So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Wie hat er sie geliebt? Indem er ihnen gedient hat. Und da können wir so viel für die Gemeinde lernen. Seine Liebe ist nicht bloß ein Gefühl. Gefühle kommen und gehen. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hatte, dass das Füßewaschen jetzt schön ist. Es war kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Er hat sich bewusst entschieden, diesen Dienst jetzt zu tun. Seine Liebe ist ein Opfer. Keiner wollte diese Aufgabe übernehmen. Es gibt nichts Vergleichbares in der heutigen Gemeindearbeit. Vielleicht denkst du, es gibt Aufgaben, die willst du nicht machen, aber keiner von uns muss jemandem die Füße waschen. Und selbst wenn wir es müssten, wären sie viel sauberer als das, was Jesus jetzt waschen musste. Seine Liebe sieht den anderen, nicht sich selbst. Er hat nicht gesagt: Wer wäscht mir die Füße? Sondern: Wie kann ich dienen? Seine Liebe sieht die anderen, wie sie wirklich sind. Also das kennt ihr als Gemeinde bestimmt schon, vor allem wenn du schon länger hier bist, dann hast du die anderen auch gesehen, barfuß, ohne Sandalen, so wie Jesus seine Jünger jetzt gesehen hat. Das waren nicht ihre Schokoladenhälfte, da die Füße, sondern das waren ihre Füße. Da kann man sich morgens noch so frisch machen, noch so viel Make-up tragen. Wenn man mit Sandalen in Jerusalem rumläuft, dann ist man da einfach schmutzig. Er hat uns gesehen, er hat sie gesehen, wie sie wirklich sind. Seine Liebe ist praktisch. Also er stillt ein echtes, sogar körperliches Bedürfnis mit seinem Dienst. Seine Liebe ist eine Feindesliebe. Guck mal, er wäscht ihnen die Füße und dann Vers 31 erst, als Judas hinausgegangen war. Jesus hat Judas die Füße gewaschen, obwohl er wusste, dass er ihn demnächst verraten würde. Das ist noch krasser als bei uns, wenn wir versuchen, jemanden zu lieben, der uns gerade eben verletzt hat. Jesus liebt jemanden, der im Begriff ist, ihn zu verletzen. Das ist unglaublich. Das ist vielleicht das Stärkste an dieser Fußwaschung für mich. Jesus wusste, Judas würde ihn verraten und trotzdem hat er ihm die Füße gewaschen. Ihr werdet euch auch manchmal gegenüber feindlich gesinnt sein, wenn ihr einfach eine realistische Gemeinde seid. Dann wirst auch du manchmal Feinde haben in deiner eigenen Gemeinde. Also eigentlich sind es keine Feinde, aber es fühlt sich dann so an. Und hier kann man von Jesus lernen: Wasch deinem Feind die Füße. Und vor allem lernt man hier, Jesus zeigt seine Liebe. Liebe ist etwas, das man echt tun muss und irgendwie zeigen muss und sichtbar machen muss. Da hat jeder seine eigene Art. Jesus scheint ein dienendes Herz zu haben. Er hat ja nicht jetzt irgendwie 12 nette Geschenke gemacht als Abschied, um seine Liebe zu zeigen. oder irgendwelche Kärtchen geschrieben, sondern er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat nicht gesagt, ich liebe euch und jetzt losen wir aus, wer die Füße waschen muss. Sondern er hat nichts gesagt, sondern etwas getan. Und danach hat er gesagt, so wie ich euch geliebt habe. Und dann haben die Jünger es auch geglaubt. Ja, der hat uns ja wirklich geliebt. Der hat es nicht nur gesagt. Am allermeisten, weil die Fußwaschung, die ist wirklich interessant, auch in diesem Zusammenhang mit unserem Vers, aber am allermeisten hat Jesus seine Liebe am Kreuz gezeigt, weil er da nicht deine Füße gewaschen hat, sondern dein Herz. Und nicht mit Wasser, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schmutzig dein Herz ist, wie es stinkt, wie eklig und abstoßend, aber er berührt es mit durchbohrten Händen. So ist seine Liebe. So zeigt er seine Liebe, indem er stirbt. Und danach ist er auferstanden und kehrte an seinen Platz zurück, in den Himmel, auf den Thron Gottes. Verstehst du, was er dir da getan hat? Dann nenne ihn Herr und Meister, denn er ist es. Was wäre jetzt dein Fazit aus diesem Bibeltext und aus dieser Predigt, wenn du für dich überlegst? Ich bin, wie gesagt, immer wieder überführt, wenn ich mich mit solchen Texten beschäftige, aber auf eine schöne Art, weil ich weiß, als Christ gibt es kein endgültiges Das war's. Du hast versagt. Du kommst jetzt nicht in den Himmel. So oder so ungefähr. Sondern natürlich schmerzt es mich, dass ich lieblos bin. Aber Jesus ist hier dermaßen motivierend für mich. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Er lädt uns ein. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Amen.